Hallo, liebe Hörer, und herzlich willkommen zur 136. Folge des Hobbyisten-Podcasts. Wir sind ein Podcast, in dem sich Freunde nicht nur über ihr gemeinsames Tabletop-Hobby unterhalten, sondern manchmal auch über andere Sachen, so wie zum Beispiel heute. Aber bevor wir darüber sprechen, stellen wir uns kurz vor. Wir freuen uns wirklich sehr, dass ihr dabei seid wieder heute. Und wir sind der
Martin,
der Johannes,
der Mike
und ich, der Ferdi. So, also, heute mal wieder eine Folge nicht über ein Tabletop-Spielthema, sondern über ein Rollenspielthema. Wir unterhalten uns heute nämlich über das grandiose Rollenspiel The Troubleshooters. Da haben wir schon mal in einem Jahresrückblick was drüber gesagt. Ich glaube, das war im Jahresabschluss 2024, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Aber ich meine, 2024 in unserer Weihnachtsfolge haben wir da mal drüber gesprochen und ich hatte das damals gesehen und fand, dass das absolut cool aussieht. Und dann blieb es aber erstmal dabei. Und ja, jetzt mittlerweile haben wir das tatsächlich einmal gespielt und dachten, wir geben euch unsere Erfahrungen aus diesem Spiel so ein bisschen weiter. Hm? Genau.
Das hört sich gut an.
Ja, wer mal ein Actual Play hören will von diesem Spiel, bevor wir da groß einsteigen, ich kann auch noch ein bisschen was dazu erzählen, wie ich selber jetzt dazu kam, dieses Spiel hier in meiner Sammlung zu haben. Wer ein Actual Play davon hören will, ihr erinnert euch, liebe Hörer, vielleicht an den Sebo, der mal bei uns zu Besuch war. Und zwar ist der ja Teil von einigen anderen Podcasts, nämlich zum Beispiel vom spezial gelagerten Sonderpodcast. Das ist ein hervorragender Podcast, der sich mit drei Fragezeichenfolgen beschäftigt. Und die hatten in ihrem Weihnachtsspecial mittlerweile zum zweiten Mal ein Actual Play vom Rollenspiel The Troubleshooters. Sehr zu empfehlen, sehr lustig. Und meine Frau hat das angehört, weil die ist großer Drei-Fragezeichen-Fan und hört deswegen den spezial gelagerten Sonderpodcast und hat da auch dieses Actual Play gehört. Und dann meinte sie, oh, die haben da so ein Spiel gespielt, so, das war total lustig, so ein Rollenspiel mit so, was so ein bisschen so cool ist und so ein bisschen leichtgewichtiger und was und so. Und dann habe ich gesagt, ja, Troubleshooters, da haben wir doch schon mal drüber gesprochen. So, ja, genau, so wie Tim und Struppi und so. Und dann habe ich gesagt, ja, da haben wir schon mal drüber gesprochen, das sah total cool aus. Ja, und dann habe ich mir das Actual Play auch angehört und fand, dass das auch wirklich total gut klingt, wie das Spiel so läuft und funktioniert und habe es deswegen auf meine Geburtstagswunschliste gesetzt. Und dann habe ich das zum Geburtstag geschenkt bekommen und habe dann, wie ich das so tue, wenn ich neue Spiele habe, die Hobbyisten dazu gezwungen, es mit mir zu spielen.
Yay.
Genau.
Hier, das ist schon ein schweres Los, das man da hat.
Es ist ein schweres Los, das man da hat, genau. Und meine Frau hat auch mitgespielt. Genau. Wir erzählen nachher ein bisschen mehr darüber, wie das Spiel so gelaufen ist. Da zähle ich ein bisschen auf euch, liebe Hobbyisten. Aber bevor wir da dazu kommen, dachte ich, erzählen wir vielleicht ein bisschen was über das Spiel allgemein. So, genau. Also, The Troubleshooters. The Troubleshooters ist ein Rollenspiel, das sich anlehnt an die an franco-belgische Comics, wie zum Beispiel Tim und Struppi oder Spirou und Fantasio oder Percy Pickwick, wenn den jemand kennt. Ganz hervorragender Comic.
Franco-belgisch, okay.
Franco-belgisch, genau. So heißt dieser Stil.
Das wusste ich nicht.
Und das, ich habe es mal hier zusammengefasst als ein schnelles, fröhliches, augenzwinkerndes Rollenspiel. Weiß nicht, ob ihr da mitgehen würdet. Kann man das so zusammenfassen?
Ja, also vor allem freundlich. Ich würde sagen, das ist ein sehr freundliches Rollenspiel.
Sie werden nur gekitzelt. Ja. Und man sagte mir, Soldat, wenn du nur genügend Leute gekitzelt hast, dann fällt es dir leichter. Aber nein. Und wir mussten sie mit unseren Spaßwerfern aus ihren Bunkern kitzeln.
Wo kommt das her?
Ja, von den Simpsons, glaube ich, als Grandpa aus seinen Weltkriegserfahrungen erzählt und es aber kinderfreundlich gestalten.
Okay, das habe ich nicht auf dem Schirm gehabt, aber muss ich vielleicht nochmal nachrecherchieren.
Genau, aber also ich fand, es ist ein schnelles Spiel, hat so einen angenehmen, augenzwinkernden Humor, oder beziehungsweise den kann man da gut reinbringen, sagen wir es mal so. Es ist nicht kampffokussiert, es ist auf ein schnelles Vorankommen der Story fokussiert. Genau. Und es ist ein fröhliches Spiel, hätte ich mal gesagt, größtenteils.
Ich glaube, mit der Umschreibung inspiriert von diesen klassischen franco-belgischen Comics, das trifft es halt einfach. Also
genau.
Das kommt da sehr gut rüber, wenn man da so ein Abenteuer spielt oder sich durchliest. Das wirkt halt einfach wie in meinem Fall, ich kenne halt hauptsächlich Tim und Struppi, wie so ein Tim und Struppi-Abenteuer, was du halt in einem Comicbuch liest.
Genau, aber man muss halt sagen.
Mit dem Rollenspielanteil natürlich. Also,
genau, die Verheiratung von dem Tim und Struppi-Comic mit einem Rollenspiel ist da schon. Also wir greifen jetzt ein bisschen das Fazit vor, aber ich finde, das ist wirklich, wirklich gut gelungen und das ist kein Selbstläufer so. Also da kann man schon auch viel falsch machen, aber das Spiel hat da, finde ich, seine Schwerpunkte echt gut gesetzt, damit genau diese Atmosphäre rüberkommt. Und wieso das so ist, erklären wir gleich. So, aber jetzt ein bisschen zu so ein paar Eckdaten. Und zwar der Autor von diesem Spiel ist Christer Sundelin, ein Schwede, denke ich. Und es ist auch zuerst beim schwedischen Verlag Helmgast erschienen und zwar in 2020 wurde das gecrowdfundet und war dann erfolgreich, ist dann erschienen und ins Deutsche übersetzt wurde es auch durch ein Crowdfunding 2022 vom Green Gorilla Verlag. So, und zum Spielsystem, das reiht sich in angenehmer Weise in das Hobbyistenportfolio dieses Jahres ein, finde ich, weil es ist so wie auch Call of Cthulhu und so wie auch, Warhammer Fantasy Roleplay.
Wuff. Das haben wir schon so lange mehr gespielt, war das W100, ja?
Das ist alles W100, das ist alles vom System her, ähnlich, aber mit unterschiedlichen Schwerpunkten halt. Aber das ist auch hier ist es wieder ein W100-Spiel. Ich fand jetzt, es ist von jetzt nur regelmechanisch, ja, nicht vom Setting her, aber regelmechanisch von Call of Cthulhu gar nicht so weit entfernt. Also mit paar Spezialitäten halt, aber genau. Also so, es ist da nicht so weit weg von. Oder, also, es ist ja auch euch, glaube ich, relativ leicht gefallen, da reinzukommen. Die Regeln, die ihr noch nicht kanntet, waren ja innerhalb von Minuten erklärt, würde ich sagen.
Also, easy. Und die Ähnlichkeit ist halt tatsächlich, bis auf die Spezialregeln, tatsächlich. Bei Warhammer ist es zwar auch W100, aber das ist ein bisschen weiter weg, glaube ich, von wie Troubleshooters funktionieren.
Ja, weil, ich meine, Warhammer bringt halt mehr mit diesem Talente-Zeug rein. Hm. Also genau. Da hast halt die Gestaltungsmöglichkeit, bringen die über die Talente noch rein. Hm. Was halt den, ich sag mal, einen stärkeren Rollenspielcharakter im Sinne einer Simulation nachher möglich macht.
Genau, und auch stärker, die Charakterprogression ein bisschen stärker in den Vordergrund stellt.
Die Interaktion ist da einfach ein bisschen, also ich sag mal, die simulierte Interaktion, um so zu formulieren.
Ja.
Stärker im Fokus als jetzt hier. Aber genau. Da habe ich nachher auch noch.
Genau, also und was jetzt vielleicht auch noch rauskam, gerade eben, weil wir drüber gesprochen haben, es ist ein klassenloses System, ja. Also es ist ein skillbasiertes System, es gibt keine Klassen oder so. Es, die ganze Klassen, also Klassen gibt es nicht und die ganze Charakterprogression ist hinten angestellt. Sie ist da, man wird da auch besser in seinen Skills, wenn man das möchte, aber genau, es ist skillbasiert, fähigkeitenbasiert und Klassen, so wie man sie aus D&D kennt oder auch bisschen zum Beispiel aus Wuffrip oder anderen ähnlichen Spielen gibt es nicht. Oder Pathfinder, was weiß ich. Sowas. So, reden wir ein bisschen über das Regelbuch. Das Stil und Optik sind auch wieder an einen Tim und Struppi-Comic mehr oder weniger angelegt, oder Spirou und Fantasio. Das ganze Buch ist von der Aufmachung her so gemacht, dass der Charakter von dem Spiel schon unterstrichen wird. Die Beispiele, die drin sind wirklich gut gemacht, fand ich. Man kann denen gut folgen. Wenn man noch kein Rollenspiel gespielt hat, dann wird auch das einem ganz gut nahegebracht, wie sowas funktioniert insgesamt. Und das ist auch jetzt vom Inhalt, vom Regelbuch her, so eins der ersten Dinger, was drin ist. Natürlich der klassische, was ist ein Rollenspielteil? Ja, also wo immer erklärt wird, ja, hier, es gibt einen Spielleiter und es gibt Spieler und es wird eine interaktive Geschichte erzählt und so weiter und so weiter. Also das ist der Anfang vom Regelbuch. Und dann haben wir halt das, was typischerweise reingehört, so das Regelwerk, wie, also dann etwas präziser, wie wird das Spiel gespielt, dann ein bisschen was zur Charaktergenerierung. Es gibt einen Teil für über Kompetenzen und Fähigkeiten der Charaktere, die man dann auch für die Charaktergenerierung braucht. Es gibt Ausrüstung, das, was man in D&D wahrscheinlich als Magic Items und sowas kennen würde, ist hier der Ausrüstungsteil. Und dann gibt es einen kurzen Abriss zum Setting und einen kurzen Abriss zu den Widersachern und Bösewichten im Spiel. Genau. Das ist so der Inhalt von dem Regelwerk. Und die Charaktergenerierung an sich, die fand ich ganz interessant. Da würde ich auch ein paar Worte dazu verlieren. Und zwar, es funktioniert komplett ohne Würfel. Wir wissen ja noch, in Call of Cthulhu war Haben wir das erzählt? Ich weiß es gar nicht mehr. Ist sehr viel ausgewürfelt gewesen. Das macht man hier gar nicht. Die Charaktergenerierung funktioniert erstmal über Schablonen. Das heißt, da gibt es irgendwie so, weiß ich nicht, wie viele Schablonen für Charaktere. Da ist dann halt was dabei, wie der abenteuerlustige Professor oder der Rennfahrer oder der, weiß ich nicht mehr, was es noch alles gibt. Gibt ganz viele.
Der liebestolle Testpilot ist auch eine Schablone.
Nee, der war von mir abgewandelt. Oder vielleicht habe ich ihn sogar komplett selber gemacht. Ich weiß es nicht mehr.
War nur eine Frage, ob das auch eine Schablone ist. Wäre eine interessante Wahl.
Man kann dann die Schablonen hernehmen und da gibt es dann Vorschläge, wie man die am besten anpassen kann, um quasi das herauszubekommen, was man haben möchte. Oder wenn man das nicht machen möchte, gibt es auch die Option, quasi seinen Charakter komplett from scratch zu generieren. Dann gibt es halt irgendwie so ein vordefiniertes Wertearray, was man auf verschiedene Kompetenzen irgendwie verteilen kann. Und dann noch die Ansage, wie viele Fähigkeiten man jetzt da rausnehmen muss und so weiter und so weiter. Also so läuft das. Und da muss ich sagen, also für den ersten Charakter, den ich generiert habe, der war für meine Frau, da habe ich, glaube ich, oder haben wir zusammen so 30 Minuten gebraucht. Dann war der komplett fertig. Und danach ist das locker in unter 10 Minuten zu machen. Also schon ab dem zweiten. Das ist ohne groß zu blättern oder sowas, kommt man da wirklich, wirklich schnell zu einem Charakter. Das heißt natürlich, wenn man das jetzt sich so vor Augen führt, ich meine, einen D&D-Charakter kann man auch locker in unter 10 Minuten erzeugen, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, aber halt erst, wenn man das ein paar Mal gemacht hat. Und hier funktioniert das wirklich sehr, sehr schnell so, dass man da unter diese 10 Minuten drunter kommt, ganz ohne Probleme.
Also ich habe auch mal im Regelbuch reingeguckt bei den Schablonen, die sind ja wirklich sehr cool gemacht, weil was ich da gut finde, ist, dass man nicht dieses Hin- und Hergeblättere hat wie in vielen anderen Charaktergenerierungen, weil du hast halt diese Schablonen, das sind halt schon ein paar Seiten oder so, aber zu jeder Schablone steht alles direkt an der Stelle mehr oder weniger.
Ja.
Du musst nicht hin und her blättern und selbst wenn du jetzt ja irgendwie die fürsorgliche Tierärztin-Schablone noch anpassen wollen würdest oder so, dann kannst du halt trotzdem erstmal alles daraus nehmen und dann irgendwo hinblättern, wo dann vielleicht diese ganzen Sachen nochmal beschrieben sind, die man vielleicht noch machen könnte.
Dann wirst du schon irgendwann zu den Fähigkeiten blättern müssen und so, aber ja, also es geht schnell, muss man sagen.
Vor allem, weil die Fähigkeiten, glaube ich, auch sowas sind, unter denen kann man sich spontan halt auch direkt was vorstellen. Ja, weil das ist ja das, was man bei Call of Cthulhu, war es irgendwie Power oder so, wo wir erst überlegt haben, welcher Skill passt da und dann irgendwie nachgeguckt haben, Power wäre der Skill, den man dafür testen müsste oder so. Hier ist es halt relativ klar, Medizin, Ausdauer, Naturwissenschaften, Fahrzeuge oder so. Es ist relativ klar, was man damit macht.
Ja, es ist halt relativ nah an der echten Welt und daher weißt du auch relativ gut, was du einsetzen würdest.
Ja, wobei man da ja trotzdem, glaube ich, auch, also, soll ich sagen, du hast immer noch das Problem, dass du halt bei bestimmten Echtweltdingen, in Anführungszeichen, du ja dann schon auch überlegen musst, was passt jetzt am besten oder ist es halt vielleicht eine Kombination aus mehreren Dingen. Also das ist ja eine Problematik, an der so manches Rollenspiel am Ende, krank ist der falsche Ausdruck, aber mit dem sich eigentlich fast jedes Rollenspiel rumschlagen muss, außer jetzt bei Befrip, du gehst halt einfach hin und verpasst dem ganzen Ding so viele Skills, also Testwerte, auf die du testen kannst, dass du im Prinzip für jede noch so abstruse Situation im Endeffekt eigentlich einen passenden Wert finden kannst. Mhm. Und das macht dann halt bei der Charaktergenerierung dann schon wieder Schmerzen, weil füll halt mal irgendwie diese ganzen Werte alles aus. Und deswegen, ich finde es da recht angenehm, eben mit so einer Schablone dann nur einen, ja, wie soll ich sagen, eine überschaubare Menge an Würfelgrundlagen zu schaffen. So. Und dann lieber an at the discretion auf Dungeon Master oder Spielleiter zu sagen, ja, wir testen das jetzt so oder so.
Mhm. Martin, du wolltest auch was sagen?
Ja. Ja, ich wollte eigentlich nur fragen, ob die diese Passportheftchen, die du gehabt hattest, ob diese Charakterbögen in Reisepassform, ob die da zu dem Charakterschablone dazugehören oder ob das was anderes ist, was ich mir da vorstelle.
Die gehören da, also diese Charakterbögen in Reisepassform, die das sind die offiziellen Charakterbögen, mehr oder weniger. Es gibt zwei Arten. Es gibt einmal das, was ein bisschen ähnlicher zu dem ist, was ihr als Pre-Gens hattet. Und die Reisepässe, die thematisch bisschen cooler sind. Die gibt es auch zu kaufen. Dann sehen die ein bisschen hübscher aus als die von mir gedruckten. Genau. Aber das sind die Charakterbögen. Und die Schablonen sind einfach ein vorgefertigter Satz von Werten, die halt zu einem Charakter irgendwie dazugehören. Also es ist eigentlich, im Endeffekt ist es fast ein vorgefertigter Charakter mit ein paar wenigen Anpassungsmöglichkeiten. Und damit springt man aber schon recht weit. Und wenn man das nicht will, dann kann man halt das Point-By-System nehmen, mit dem man dann alles irgendwie zusammenstückeln kann, was man möchte. Mhm. Genau. Ja. Interessant ist bei der Charaktergenerierung noch, dass das Narrativ des Charakters da auch schon irgendwie mit eingebaut wird. Man gibt jedem Charakter so ein bisschen so Plothooks mit, und was dann nett ist, was man nutzen kann, aber nicht muss, ist, dass in jedem Abenteuer dann auch irgendwie drin steht, okay, jetzt, wenn du die Spieler halt in die Story reinziehen willst, dann kannst du entweder dem Charakter, der folgenden Storyhook hat, diesen Anfang hier spendieren, oder dem Charakter, der folgenden Storyhook hat, irgendeinen anderen Anfang fürs Abenteuer spendieren. Also da, du kriegst dann schon vorgefertigte Möglichkeiten, was du quasi, wie du die Charaktere in die Story irgendwie reinziehen könntest. Das funktioniert deshalb, weil von diesen Plothooks gibt es gar nicht mal so viele. Ich glaube, da werden irgendwie 8 vorgeschlagen, und du solltest dir für jeden Charakter irgendwie einen oder zwei davon aussuchen. Und das löst ein Problem, was man ansonsten häufig hat, nämlich dass halt die Charaktere sich alle in einer Taverne treffen und dann erstmal nicht klar ist, warum sie eigentlich überhaupt zusammen ein Abenteuer erleben sollten. Ja. Also das ist ein Problem, was hier gelöst wird. Man kann sich drüber streiten, wie notwendig das ist. Es ist aber auf jeden Fall mal für neue Spielleiter gar keine schlechte Sache, weil diese Übereinkunft, die man so hat irgendwie, ja, okay, gut, die Spielercharaktere, die kennen sich halt irgendwie, und sie sollten eher einigermaßen die gleiche Motivation haben oder sowas. Das ist, finde ich, was, wo man als bisschen erfahrenere Spielergruppe irgendwie dann zu dem Schluss kommt, dass man da nicht jedes Mal neu auskaspern muss, warum genau die Charaktere eigentlich zusammenarbeiten. Am Anfang hat man das vielleicht mal noch nicht da. Und da ist das eigentlich ganz nett. So. Genau, also das wird mit eingebaut. Was auch noch mit drin ist, ist, dass jeder Charakter auf jeden Fall auch einige Schwächen haben muss. Ich weiß gerade nicht mehr, wie das...
Komplikationen.
Genau, Komplikationen. Das ist was die Charaktere auch bekommen. Und zwar sind das dann halt Möglichkeiten, wie man seinen Charakter in bestimmten Situationen entweder der Willkür des Spielleiters aussetzen kann oder wie man selber aus freien Stücken entscheiden kann, hier, mein Charakter schlägt jetzt bei etwas, was er tun wollte, fehl. Ich bekomme dafür ein paar Story-Punkte. Das ist so eine Währung, mit der man im Spiel unterschiedliche gute Dinge machen kann. Und aber dafür hab ich jetzt halt in dieser Situation einen schlechten Ausgang oder einen, schlecht ist das falsche Wort, aber einen für meinen Charakter unvorteilhaften Ausgang, der aber irgendwie für die Story lustig ist oder der Story in irgendeiner Art und Weise dienlich ist. Das ist auch so ein cooler Mechanismus. der auch auf diese Tim und Struppi-Atmosphäre ein bisschen einzahlt, weil natürlich bei Tim und Struppi auch nicht immer alles gelingt, sondern da wird man halt mal gefangen genommen und dann wird man halt da mal, weiß ich nicht, der Kapitän betrinkt sich oder was weiß ich was. Ja, das kann ja da alles passieren. Genau. Und für solche Situationen wurden im Spiel diese Komplikationen vorgesehen. Auch ein sehr netter Mechanismus, finde ich. So viel mal zur Charaktergenerierung. Noch Ergänzungen von euch?
Ich fand's cool, dass man halt also diese Schwächen hat. Das gibt's in anderen Spielsystemen auch. Ich habe das halt, ich hatte ja den Pre-Chain gespielt, da waren die Schwächen schon drin. Mhm. Ist das dann auch so? Also ich kann normalerweise, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, bei Shadowrun oder so, und ich kaufe mir eine Schwäche, wie eine Allergie oder so, dann habe ich halt dafür Boni an anderen Stellen, wo ich mehr ausgeben kann.
Ja.
Wo ich mir andere Sachen, wenn ich mir sich eine Schwäche rausnehme, darf ich mir dafür zwei Sachen raussuchen, in denen ich richtig gut bin oder so.
Ja, das gibt's da auch. Mhm. Und zwar, du kannst also in den Charakterschablonen, die Charaktere kommen, ich weiß gerade nicht mehr, entweder mit einer Schwäche oder du wählst dir eine von zwei Schwächen aus oder sowas, glaube ich, war's. Und du kannst dann dir auch eine weitere Fähigkeit zum Beispiel nehmen, aber wenn du das machst, dann musst du auch eine weitere Schwäche dazu nehmen. So ist da der Mechanismus.
Ei, ei.
Also du, genau. Und das eigentlich würde ich persönlich sagen, lohnt sich das auf jeden Fall, das zu machen. Die Schwächen sind jetzt nichts, was dein Abenteuer plötzlich, was dein Charakter unspielbar machen oder sowas, sondern die machen deinen Charakter halt echt interessant und machen, die geben dem Spielleiter mehr Möglichkeiten, das Abenteuer interessant zu gestalten und so weiter. Also ich persönlich würde sagen, das lohnt sich auf jeden Fall, diese Schwächen da zu nehmen.
Ja, also ich bin ein großer Freund von Schwächen. Also weil halt, das macht es auch interessanter, gerade wenn du so Charaktere hast, die halt nicht irgendwie übermächtig sind. Das mag ich eigentlich sehr gerne bei Rollenspielen. Weißt du, so ein abgefragter Privatdetektiv ist halt cooler als irgendwie der Supercop, Robocop, der halt alles kann. Als erster reagiert, immer als erster dran ist, nie faktisch unverwundbar ist, weil er eine mega Rüstung trägt und so weiter. Da mag ich lieber jemanden, der abgehaftet ist und vielleicht ein bisschen eine Spielsucht hat oder so, irgend sowas. So ein bisschen, was so ein bisschen Charakter gibt.
Genau, also zum Beispiel hier, wenn wir in die Schablone vom abenteuerlustigen Gelehrten reinschauen, dann ist die Anweisung, wähle einen aus den folgenden drei Komplikationen: ehrlich, markant oder er hat eine Phobie. Vielleicht Schlangen. Genau. Und dann, wenn du dann eine zusätzliche Fertigkeit haben möchtest, dann nimmst du halt noch eine weitere Schwäche mit dazu, zum Beispiel.
Ich sag nur Salamander, warum müssen das ausgerechnet Salamander sein?
Genau. Dann, was da als nächstes kommt, ist Ausrüstung. Dann die Charaktere haben auch immer Ausrüstung. Und da ist es zum Beispiel so bei dieser Ausrüstung, da geht's vor allem um Spielwitz und Style. Ja, also da ist es geht nicht um Realismus an der Stelle. Da als Ausrüstung gilt dann zum Beispiel auch, dass der Charakter einen Rennwagen hat. Ja, das war bei Marks Charakter der Fall. Oder dass der Charakter
ein Ultraleichtflugzeug.
Ein Ultraleichtflugzeug bei dir, genau. Und das war nichts, was jetzt irgendwie nicht, was ich mir aus den Fingern gesogen habe oder so, sondern das ist im Regelwerk verankert. Also Ultraleichtflugzeug ist eine valide Option.
Ja, es gab sogar eine vorgefertigte Equipment-Karte da von diesem
Fertig. Richtig. Da gibt es einen ganzen Haufen so Equipment, was du einfach bekommst und gut ist. Und es wird nicht drauf gesetzt, dass da irgendwie das jetzt ausgewogen sein muss. Ja, also dein Charakter kann der eine Charakter kann ohne Probleme einen Weltklasse-Rennwagen haben, während der andere als Ausrüstungsgegenstand ein Fahrrad hat. Ja, das passt schon. Es wird nicht drauf gesetzt, dass das auf jeden Fall ausgewogen sein muss oder so, sondern es geht um Stil, es geht um Spiel.
Ich habe ein Strandoutfit als Ausrüstungsgegenstand.
Genau.
Ja, wichtig. Wichtig.
Das hat auch eine gute Beschreibung, aber ich weiß sie nicht mehr ganz.
Ich glaube, du kannst irgendwie am Strand von Rimini
ja, genau, so, irgendwie sowas in die Richtung, ja.
Total unspezifisch.
Also auch da, diese Ausrüstungsgegenstände, die das Spiel vorschlägt, die tragen schon auch echt gut, finde ich, zur Atmosphäre vom Spiel bei. Das ist insgesamt sehr gut gemacht. Das sind so,
Und, so und weil, Details, weil wir da gefühlt von den Beschreibungen, ich fand es auch da aufs Deutsch sehr gut, gut gemacht von den Formulierungen und so. Also das finde ich auch sehr gut. Auch im Regelbuch, die Überschriften und die Texte sind echt super gemacht für das Setting.
Ja, fand ich auch. Also da vor allem das Regelbuch, da wurde viel, viel Liebe und viel, viel Wert drauf gelegt, dass da dass die Formulierungen wirklich auf Punkt sind und dass sie wirklich die Atmosphäre von dem Spiel transportieren. Das ist echt gut gemacht.
Ich habe zum Beispiel gerade die offen gehabt mit den, was die Komplikationen? Nee, ich glaube, es war die irgendwo steht auf jeden Fall, ich glaube, es war eine Komplikation, wo dann so Punkt, 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 ist sowas wie der Dachverband des organisierten Verbrechens oder so, was eine super Formulierung ist.
Ja, genau, wo auch der Dachverband des organisierten Verbrechens, das ist halt, das zeigt mit, da wird mit breiten Pinselstrichen gemalt, ja, es geht nicht um Detailverliebtheit.
Genau, und das ist so eine Timon Struppi-Formulierung, finde ich.
Genau. Ich würde noch gerne ein bisschen was zum Setting erzählen, das ist auch interessant, und zwar spielt das Spiel so in den 60er Jahren, aber halt in einer alternativen Version der 60er Jahre. Da gibt es auch einen Abschnitt im Regelbuch, der ist eigentlich ziemlich gut gemacht, und zwar wird da ganz explizit gesagt, also der Sinn der Sache ist, dass du dieses Gefühl der 60er Jahre irgendwie transportierst, ohne dass du jetzt furchtbar viel Zeit auf historische Genauigkeit verwenden möchtest, ja, also deswegen weicht man von der echten Zeitlinie ab, sodass quasi die Spieler und der Spielleiter die Möglichkeit haben, auch wenn sie da jetzt kein präzises geschichtliches Wissen haben, sich da sofort wohl zu fühlen in dem Setting und genug irgendwie zu erfinden, was es geben könnte, aber in der echten geschichtlichen Zeitlinie halt nicht unbedingt gibt. Und deswegen arbeitet The Troubleshooters so ein paar historische Events um, die es tatsächlich gab, ja, also die Mondlandung gab es tatsächlich, und Troubleshooters arbeitet es ein bisschen um, sagt, ja, die Mondlandung gab es tatsächlich, aber auf dem Mond gelandet sind halt nicht als erstes die Amerikaner, sondern auf dem Mond gelandet ist eine Koalition aus Franzosen und Japanern. So, das ist die Troubleshooters-Zeitlinie. Und so gibt es noch so ein paar Sachen, die da drin stehen, die dahingehend gut gemacht sind, dass sie sich gut in die Zeitlinie irgendwie einfügen und halt klar lassen, dass da Interpretationsspielraum da ist. Genauso sieht die Troubleshooters Weltkarte der unseren ziemlich ähnlich, aber es gibt halt ein paar Fantasieländer, die es nicht wirklich gibt. Ja, also da gibt es das Land Ahrenwald, das irgendwie neben Österreich ist und so ein bisschen altpreußisch, Österreich-Ungarisch anmutet. Oder da gibt es das Land Sitomeyang, das es auch nicht gibt, das halt ein anderes Gefühl hier irgendwie transportieren soll. Von solchen Sachen gibt es so ein paar Sachen, um klar zu machen, ja, okay, du kannst hier, wenn du irgendein Setting-Teil brauchst, wo du dich ein bisschen austoben kannst und du kriegst es nicht so wirklich gut in die echte geschichtliche Zeitlinie eingepasst, dann mach ruhig, das geht schon, ja. Dafür ist das gemacht und das ist eigentlich ziemlich gut gemacht, finde ich. So.
Ich fand da diese Sektion ganz witzig in dem Weltteil, weil es ja quasi in einem anderen Jahrzehnt spielt. Mit diesen Dingen, die fast nicht existieren.
Genau.
Wie CDs zum Beispiel. Weil Musik kann entweder im Radio gehört werden oder auf Vinyl gekauft werden.
Ja. Das ist gut gemacht. Also auch da wird schön, das Setting wird schön transportiert und schön erklärt. Und was natürlich nicht fehlen darf, in einem Tim und Struppi-artigen Setting ist ein, sind die Bösewichte. Und hier kommt das Spiel und gibt dir direkt den Oktopus vor. Der Oktopus ist eine böse Organisation, die in den meisten Abenteuern auftauchen wird, wenn nicht in allen. Und das ist natürlich der Ultra-Bösewicht, der immer auftaucht, wo auch jedem klar ist, dass man ihn nicht so ohne weiteres unschädlich machen wird, weil der muss ja immer wieder auftauchen, damit es weitere Abenteuer geben kann. Also es ist so eine böse Organisation halt. Und die kann halt dann irgendwie, wenn man das möchte, hinter allem möglichen Schindluder, das so in der Welt getrieben wird, stecken. Das ist auch sehr gut gemacht. Gibt es auch einen kleinen Abschnitt im Regelbuch zum Oktopus, zu seiner Struktur, zu der Technologie und wie man den Oktopus in Abenteuern verwenden kann. Und dann kommt man auch schon am Ende des Regelbuchs an. Dann gibt es noch ein bisschen zu Charaktere, die der Spielleiter benutzen kann oder Monster, die der Spielleiter benutzen kann. Da gibt es noch ein bisschen eine Sektion dazu. Und dann nützliche Sachen, die in jedem Regelbuch drinstehen sollten, wie zum Beispiel Namenslisten oder der Kalender des Jahres 1965, damit man da auch ein Datum nimmt, das es tatsächlich gab.
Weil wenn es um Kalender geht, da werden keine Sachen erfunden. Da wird sich dran gehalten, wie es in echt ist.
Aber hallo, Beleidigungen und Flüche in unterschiedlichsten Sprachen nimmt ein paar Seiten des Regelbuchs ein. Also solche Sachen. Ja. Genau.
Aber du hast das Wichtige noch vergessen, was nicht im Regelbuch ist.
Die 100 Köstlichkeiten aus aller Welt. Ja, da kommen wir dazu, wenn wir über die freien Materialien, die es ansonsten noch gibt, reden. Genau.
Eine Sache war mir, glaube ich, im Regelbuch noch aufgefallen. Ich muss mal kurz gucken, ob ich sie noch finde. Ah ja, genau. Was ich cool finde, weil du hast jetzt rollenspieltypisch von der Spielleitung geredet. Aber bei den Troubleshooters wäre es ja die Einsatzleitung. Fand ich sehr schön gemacht.
Die Einsatzleitung.
Fand ich sehr schön gemacht.
Ja, genau. Die Einsatzleitung. Was auch sehr gut ist, also ich glaube, man muss nicht hinterm Berg halten. Ihr hört ja schon, dass ich irgendwie dann doch schon Fan dieses Spiels bin. Ich finde es enorm gut gemacht. Ich finde aber, da gibt es noch weitere Gründe, warum das gut ist. Und zwar, dass die enorme Menge an freien Materialien, die man bekommen kann für das Spiel, ist auch wirklich gut. Also es gibt da das Schnellstarter-Abenteuer, der Minoische Fall zum Beispiel. Das war der erste Schnellstarter, der rauskam. Ist komplett kostenlos und das ist wirklich gut gemacht, weil halt da die kompletten Basisregeln, die man fürs Spiel braucht, sind drin. Es kommen 6 vorgefertigte Charaktere damit, mit dem Schnellstarter irgendwie mit, und die habt ihr ja zum Teil auch benutzt, die Pregens. Es kommt ein gut ausgearbeitetes Abenteuer mit guten Materialien auch, mit Bildern zu den ganzen Charakteren, die drin vorkommen und so weiter und so weiter. Also das ist wirklich ganz hervorragend. Und dieser Minoische Fall, der ist nicht das einzige Schnellstarter-Abenteuer. Mittlerweile gibt es, glaube ich, 4 oder sowas, thematisch zu unterschiedlichen Situationen passend. Oder es gibt, glaube ich, ein Weihnachtsabenteuer sogar, was man spielen kann, wenn man das möchte. Also das ist wirklich gut sortiert, was es da alles gibt. Und die Abenteuer, auch diese ganzen Schnellstarter, sind wirklich mit Liebe gemacht, würde ich sagen. Die sind schon cool. Die bedienen auch unterschiedlichste Tropes, die es so geben könnte. Ob es jetzt Spionage ist oder hier bei dem Minoischen Fall so ein bisschen Investigation mit bisschen organisierten Verbrechen oder was auch immer. Also da gibt es ganz viel unterschiedliche Sachen, die da bedient werden, und das ist eigentlich alles ziemlich cool. Es gibt, glaube ich, ich würde sagen, es ist so ein bisschen so, dass es gibt mittlerweile ja mehrere kostenpflichtige Abenteuer, die erschienen sind, und ich glaube, dass die kostenfreien Schnellstarter, die es gibt, sich so ein bisschen an den Themen der kostenpflichtigen Abenteuer orientieren, wobei sie kein Intro zu den kostenpflichtigen Dingern sind, die sind orthogonal dazu. Ja, genau. Aber dann wären wir auch schon bei den Abenteuern. Und da gibt es ein paar Worte dazu zu sagen, finde ich. Und zwar erstmal die Abenteuervorbereitung. Die ist, finde ich, kein Selbstläufer. Also, es ist halt so, wir haben das ja jetzt gesagt, das ist ein leichtgewichtiges Spiel, und es geht hier mehr um den Spielfluss und um die Geschichte, die erzählt wird. Und der Kampf ist in dem Spiel ein Nachgedanke, ja. Also man kann sich da durchaus mal mit irgendwelchen Verbrecherbanden kloppen und so. Das ist schon alles vorgesehen. Aber das ist bei weitem nicht der Fokus des Spiels. Und es ist relativ klar, wenn man ein typisches D&D-Abenteuer vorbereitet, ja, das kann man auch anders machen, aber wenn es ein ziemlich typisches ist, dann spricht man mit ein paar Leuten, löst vielleicht als ein oder andere Rätsel ein bisschen soziale Interaktion und dann irgendwann kommt halt ein Kampf mit einem oder mehreren Monstern und ein Bossfight oder sowas. Irgendwie so laufen viele D&D-Abenteuer ab. Das ist jetzt nicht negativ gemeint, aber so ist halt der typische Fluss, ja. Das ist hier nicht der Fall. Und wer schon so investigative Spiele vorbereitet hat, nicht nur hier, sondern auch, wenn man solche Sachen zum Beispiel in Dungeons & Dragons reinbringen möchte, dann ist es halt so, sobald es irgendwie was zu ermitteln gibt, ist der Ablauf von dem Abenteuer plötzlich deutlich weniger linear geworden. Und wenn das auf meinen eigenen Mist gewachsen ist, also wenn das jetzt irgendeine Geschichte ist, die ich mir selber ausgedacht habe, dann ist es natürlich für mich völlig klar, was da für Möglichkeiten wären. Und dann bin ich da auch relativ schnell in der Vorbereitung oder wenn meine Notizen irgendwie konfus sind, dann ist das für jeden anderen, der sie liest, nachher ein Problem. Aber für mich nicht unbedingt, weil ich habe es mir ja ausgedacht. So. Wenn ich natürlich jetzt ein investigatives Abenteuer herausbringe, dann muss ich es ja irgendwie schaffen, dass diese ganzen Eventualitäten, hier, man könnte den Hinweis, wo die Bösewichte sich befinden, den könnte man von da oder von jemand anders haben oder von wo ganz woanders oder. Das muss ich ja irgendwie in Wort fassen, ja, in Worte fassen. Und das ist halt ein bisschen ein Problem. Das hat es für mich nicht ganz einfach gemacht, dieses Abenteuer vorzubereiten. Ja, oder nicht nur dieses, sondern alles, was wir an investigativen Sachen bisher geschrieben haben, wo es nicht auf meinen eigenen Mist gewachsen war, sondern wo ich es halt irgendwo her hatte. Das ist halt schwierig vorzubereiten. Aber durch die Art und Weise, wie die Troubleshooters Abenteuer mehr oder weniger alle sind, ist es halt bei jedem einzelnen Abenteuer, das man kaufen kann, hier der Fall. Ja, da muss man halt man muss es präzise durchlesen, finde ich. Und die Ordnung der Abenteuer ist ein bisschen konfus. Also das ist halt, es werden unterschiedliche Orte beleuchtet und dann muss man halt damit klarkommen, wo jetzt, dass die zeitliche Abfolge nicht unbedingt die ist, in der irgendwas hier geschrieben wird, sondern dass er auch ganz anders sein könnte und dann gibt es eventuell irgendwelche Querverweise im Abenteuer oder man muss sie sich dazu denken. Das hat die Vorbereitung für mich ein bisschen erschwert, muss ich sagen. Ich weiß auch nicht, wie man sowas richtig gut machen würde. Also ich habe bis jetzt noch kein Abenteuer gelesen, wo ich gesagt hätte, boah, genau so muss es sein. Aber die Troubleshooters-Abenteuer machen hier von ihrer Strukturierung her keine Ausnahme. Also investigative Abenteuer strukturieren ist schwer. So. Zusätzlich ist es so, dass die Abenteuer bemüht sind, dass sie dem Leser einen Überblick geben, was hier genau jetzt passiert und danach ein bisschen ins Detail absteigen. Ich selber habe ein bisschen die Schwierigkeit gehabt, dass es mir manchmal, dass das Abenteuer mir da ein bisschen davongelaufen ist manchmal und ich nicht mehr wusste, lese ich jetzt gerade schon die Details oder lese ich den Überblick? Und dann liest man nachher weiter und denkt, das habe ich doch aber schon mal gesehen jetzt, das stand doch da vorher schon mal genauso schon mal da. Und dann siehst du, da vorher war es ein Abriss und jetzt werden mir Details nachgeliefert und so weiter. Und das hat für mich den Lesefluss oder den Vorbereitungsfluss ein bisschen gestört. Also da finde ich, das könnte noch ein bisschen besser werden. Aber das ist Jammern auf hohem Niveau, weil, wie gesagt, ich noch nie ein investigatives Abenteuer gelesen habe, was es besser gemacht hätte. Also, genau. Vielleicht geht es auch einfach nicht. So, und das ist aber nicht nur bei den freien Abenteuern der Fall, sondern bei dem, ich habe ein käufliches auch zum Geburtstag geschenkt bekommen, das U-Boot-Geheimnis. Da ist es auch so, die Geschichte ist wirklich cool, ist alles super, aber zum Teil sind die einzelnen Sachen, die passieren könnten und die Abfolge und so weiter halt konfus, was es, was den Lesefluss ein bisschen stört. Und auch damit, auch den Vorbereitungsfluss, denke ich, oder finde ich. Aber die Menge an kostenlosen Materialien, die es halt gibt, ist halt super. Also da gibt es, ich glaube, vier kostenlose Abenteuer, die man einfach spielen kann als Schnellstarter. Kann man sich im Prinzip das Szenario komplett raussuchen, was man da machen möchte. Das ist top, ja. Und dann die kostenpflichtigen Abenteuer sind halt dann, die legen einfach in der kompletten Aufmachung und in allem nochmal eine Schippe drauf und sind halt hervorragend. Also das gefällt mir sehr gut.
Aber die ganzen Abenteuer, auch die kostenlosen, sind schon quasi First Party, also.
Ja, die sind First Party, genau. Ja. Zusätzlich gibt es auch noch coole Materialien wie Charakterbögen in Form von Pässen. Ein Würfelset gibt es auch. Das Würfelset brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Das hat die Würfel haben die meisten, also die Zielgruppe dieses Abenteuers hat diese Würfel sowieso schon daheim. Genau.
Du aber meinst es gibt auch also, Sachen, man könnte sich das, was ist ein Rollenspiel und wie spielt man das, sparen auch im Regelwerk.
Naja, also ich meine, man muss ja schon dafür gerüstet sein, dass vielleicht irgendjemand in dieses Spiel reinkommt, der es vorher noch nicht gekannt hat. Ja, also wenn jetzt 3 Fragezeichen-Fans den spezial gelagerten Sonderpodcast hören und da über dieses Spiel stolpern und es dann selber spielen möchten, dann kann das natürlich schon sein, dass die vorher noch keine Rollenspiele kannten. Ich denke, das wird eine Randgruppe sein, aber es gibt sie.
Genau. Ihr seid da draußen, ihr seid gehört.
Genau. Und für euch sind dann auch die Würfel.
Genau. Die Würfel sind auch hübsch, kann man gar nichts sagen. Also es ist halt ein W100-Paar und dann noch 5 W6 oder was legen sie, glaube ich, bei. Und da die W6en braucht man, um Schaden zu würfeln. Und da sind dann halt
die Felder, die sind auch die Explosionen schön markiert, sehe ich hier
gerade. Genau, genau. Die sind schon gut, die Würfel. Kann man machen. Gibt auch einen schönen Spielleiterschirm. Der sieht enorm cool aus, finde ich. Mit dem bösen Oktopus vorne drauf. ja, und es gibt Ausrüstungskarten. Die wiederum finde ich echt gut. Also die kann man in dem Spiel echt gut gebrauchen. Weil man dann halt auch schon eine schöne Visualisierung der Ausrüstung, die man dabei hat, vor sich liegen hat. Und das trägt ja auch schon wieder zur Atmosphäre des Spiels bei, wenn ich da sage, ich fahre jetzt mit meiner Vespa durch Rom und dann zeige ich meine Vespa vor, wie die aussieht und ich da durch Rom fahre. Das kann schon was. Genau.
Und uns bringt halt neben vielleicht den Charakterbögen oder potenziellen NPC-Charakteren oder so, auch die den Arzt da so ein bisschen ins Spiel rein, was halt auch ziemlich cool ist.
Genau, genau.
Weil der ist ja im Regelbuch auch sehr cool.
Der Artstyle ist enorm cool. Also, genau, das. Ja. Also damit kommen wir nämlich auch jetzt zum Fazit, dann können wir auch nochmal über den Artstyle reden. Und ihr könnt euer eigenes Fazit mal noch dazugeben. Ich persönlich würde sagen, es ist ein tolles Spiel. Das ist ein sehr, sehr schöner W100-Entwurf, der ein sehr leichtgewichtiges Spiel macht, finde ich. Im Gegensatz zu jetzt Wüffrup, das irgendwie einen recht simulationistischen Ansatz wählt. Ja, also damit eher ein schwergewichtigeres Spiel, was nicht schlecht gemeint ist, aber es ist halt schwergewichtiger. Das hier ist leichtgewichtiger. Das hier macht für ein sehr flottes, optimistisches Spiel. Es ist trotzdem nicht für jeden. Ja, also dieses Spiel, finde ich, ist für Spieler und Spielleiter gedacht, die sich auch ohne Kämpfe wohlfühlen, weil die Kämpfe sind ein Nachgedanke und sie gehen auch sehr schnell. Sie sind bei weitem nicht das Zentrum dieses Spiels. Und es ist für Spielleiter, die sich wohl dabei fühlen, wenn sie mal ein investigatives Szenario leiten. Das heißt, das ist, finde ich, von den Sachen, die man leiten kann, ist das eine der schwierigeren Aufgaben. Es ist für Spieler, die an der Geschichte und an lustigen Situationen interessiert sind, finde ich. Und die Charakterprogression, die bei anderen Rollenspielen schon im Fokus vom Spiel steht, finde ich, die ist halt hier eher nachrangig. Wenn man als Spieler damit fein ist, dann wird man Spaß damit haben. Ich würde hier eine, wenn man mal in echtes Review-Terrain uns begeben wollen. Ich würde hier eine klare Spiel- und Kaufempfehlung aussprechen. Mir hat es sehr gut gefallen.
5 von 7.
Mehr. Mehr.
Nein, ich meine das.
Was ist denn 7 eine Skala, Martin?
Ja. Das ist die Spiegelquiz-Skala.
es gibt schönes Meme, 5 von 7. Aber einer ein bisschen aufgezogen wird, weil er sagt, das ist ein solider Film, ist definitiv gut.
Okay, das kenne ich als 7 von 10 Meme.
Okay, okay. Gut, also wenn wir von 10 vergeben müssen, dann würde ich sagen, ist eine 9 von 10 von mir für das komplette, für das Spielsystem als Ganzes. Gibt nur wenige Sachen, die mich ein bisschen gestört haben. Zum Beispiel das Abenteuer-Dings ist eines davon. Ja, aber ansonsten sind es echt nur Kleinigkeiten. Das Regelwerk, das Basisregelwerk überhaupt, würde ich eigentlich schon eine 10 von 10 vergeben. Also viel, viel besser kann man es nicht machen.
Für mich persönlich, ich würde ihm tatsächlich eine 7 von 10 geben, weil nicht weil es schlecht wäre, aber es trifft halt meinen Geschmack an der Stelle nicht. Mhm. Weil ich denke, dass es, ich mag halt das lieber, wenn ein bisschen mehr Adrenalin mit drin ist. Also der Kampf, dass man nicht so wirklich sterben kann, fehlt ihm das Adrenalin teilweise ein bisschen. Das kann jetzt an dem Wochenende, wo wir es gespielt haben, fand ich das super angenehm, weil man da halt nicht so diesen Druck hatte. Nicht so da ständig, da musste man, ja, man musste nicht so vorsichtig sein, sag ich jetzt mal. Mhm. Und das ist sehr angenehm. Und ich fand auch den Detektivansatz an der Stelle dann gut. Der ist auch für das, was er macht, ist er super umgesetzt. Ich bin einfach nur jemand, der sagt, okay, ich hätte dann lieber auch mal noch einen Kampf mehr mit drin gehabt. Mhm. Aber da bin ich offen, ehrlich gesagt, hat mir das Spaß gemacht. Ich würde es auch wieder spielen, ich würde es auch kaufen. Ich find's gut. Nur wenn ich jetzt als dauerhaftes Rollenspiel, wenn ich eins, das wir jede Woche spielen würden, würde ich wahrscheinlich eins wählen, wo man noch mehr Kämpfe hat.
Ja, da würde ich mitgehen.
An der Stelle würde ich einhaken, ich finde das ein sehr gutes System. Also ich würde, glaube ich, eher auf eine 8 von 10 gehen, hochgehen. Oder 9 von 10 vom Dings. Ich finde, es ist aber halt tatsächlich One-Shot geeigneter. Mhm. Kommt vielleicht auch auf die Zielgruppe an. Ich glaube, für mich oder für uns, so One-Shotig, glaube ich, eher. Also das können auch zusammenhängende One-Shots sein, gar keine Frage. Auch irgendwie, weiß ich nicht, man deckt Hintergründe zum Oktopus auf oder sowas. Weil, also, dass es irgendwie zusammenhängt, dass man immer wieder auch Motivation hat, zurückzukehren.
Aber episodenhaft quasi.
Genau, nicht, also so, ja. Das ist wunderbar. Episodenhaft oder um in der Comic-Dings so ab und zu mal einen Band. Mhm. Und aber auch wie bei den Comics, da kann man wunderbar irgendwie so an einem Sonntag mal ein oder zwei davon lesen. Aber irgendwie jeden Tag da zu finde ich dann, ja, da fehlt ihm dann doch ein bisschen was. Oder vielleicht, ich will jetzt nicht sagen, man spielt sich satt oder so an dem Stil. Aber es ist dann halt doch was anderes. Und ich finde, das bringt eine klasse Abwechslung halt rein in diese Rollenspiellandschaft, insofern, als dass man halt dann eben einen komplett anderen Ansatz verfolgt. Also sowohl was Artstil angeht, als auch Setting und so weiter. Einfach mal was komplett anderes und das ist eine Abwechslung, die finde ich gut, die mag ich. Aber halt als Abwechslung, glaube ich.
Ja.
Wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass ich ein oder zweimal in der Woche dafür Wuffrup oder sowas spielen würde. Ich glaube, D&D ist da halt einfach insgesamt flexibler, weil du halt allen möglichen Kram damit abbilden kannst. Vorsichtig zu formulieren.
Ja, genau. Aber da, ja, genau.
Aber
das funktioniert halt aber natürlich auch nur, weil du dann oder weil wir auch mittlerweile lange genug D&D spielen, um da auch unterschiedlichste Stile rein zu
Ich glaube, die funktioniert halt auch mit ganz viel unterschiedlichen Sachen.
Ja, ja.
Weil es halt, ich sag mal, agnostisch im Sinne von, weiß ich nicht, du kannst es ja auch über alles drüber stülpen. Du könntest dieses Regelwerk natürlich auch irgendwo über andere Begebenheiten stülpen auf andere Begebenheiten anwenden. Aber ich glaube, das hängt hier halt alles sehr zusammen. Also das ist ein Gesamtkunstwerk, um es mal so zu formulieren.
Ja, ja.
Also das passt zusammen, das gehört irgendwie zusammen und das muss schon in diesem, glaube ich, in diesem Ding bleiben. Und deswegen,
ja, ich
finde es zum Beispiel auch cool, der Johannes hat es ja vorhin gefragt, ob das alles First Party ist. Ich finde es insofern gut, das hat dann halt alles diesen sauberen, also den sauber durchgezogenen Stil, vermute ich.
Ja,
hat also es. Also das hilft dabei halt ungemein, was nicht heißen soll, dass es nicht bestimmt auch klasse Third-Party-Content dazu geben kann. Ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Und vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht gibt es da auch andere Abenteuer, die dann ein bisschen mehr Fokus auf Kampf oder irgendwas legen. Ich weiß, in diesem Setting, weiß es nicht. Also, aber wenn es halt die Regeln nicht hergeben, und das ist dann so ein bisschen das Ding, also wenn die Regeln in diesem Bereich nicht so, ja, wie soll ich sagen, nicht so ausformuliert oder nicht so geschliffen sind, dann wird es da halt immer irgendwie hinter anderen Systemen zurückstecken müssen, bei denen explizit halt auch Augenmerk auf den Kampf gelegt wurde, was das Regelsystem, also was das Regelwerk angeht.
Genau, das Regelsystem möchte sich gar nicht so sehr mit Kampf auseinandersetzen. Also der Kampf ist drin und häufig wird es auch belohnt, nicht zu kämpfen. Ja, also wenn du die Situation schaffst, anders zu lösen, ja. Also der Kampf ist ganz explizit nicht Kern da davon. Und wenn du den Kampf verlierst, wirst du ja typischerweise gefangen genommen. Wenn dir das passiert, kriegst du auch sofort quasi in den Regeln verankert Möglichkeiten mit, wie du dich da einfach wieder befreien kannst, weil du dann plötzlich einen Haufen Storypunkte hast, die dir helfen, aus der Situation wieder rauszukommen und so. Es ist schon darauf ausgelegt, dass du es spielst wie ein Tim und Struppi-Comic. Bei dem wird man auch mal gefangen genommen. Und natürlich befreien sich Tim und Struppi dann da draus, ja, also ohne da groß irgendwie viele Seiten darauf zu verwenden, werden sie früher oder später es schaffen, da, entweder haben die Bösewichte die Fesseln zu locker irgendwie geknotet und sie kommen da einfach so raus oder sie haben zufällig einen Feuerzeug oder ein Taschenmesser dabei oder was weiß ich was, ja, also es wird schon gehen. Und genauso ist dieses Spiel hier auch gemacht, weil genau das die Geschichte ist, die halt hier erzählt werden soll. Und da würde ich euch aber auch zustimmen, das ist top, das ist gut gemacht. Aber natürlich wirst du dessen vielleicht auch irgendwann müde und möchtest dann gerne eine andere Art von Herausforderung mal haben. Ja, würde ich so mitgehen.
Also in dem, was es tun will, also ich da nochmal das Ganze mal, in dem, was es tun möchte oder wofür es steht, dieses Spielsystem und das Regelwerk und so weiter, das macht es natürlich einwandfrei. Also beim Lesen der Regeln und auch beim Spielen kommt 10 von 10 Tim und Struppi-Feeling auf.
Ja,
also genau. Da gibt es überhaupt nichts dran zu kritteln oder irgendwie Haar in der Suppe zu finden. Das Spiel ermutigt einen dazu, also so, dass es halt eben auch nicht irgendwie nur daran liegt, ob jetzt die Einsatzleitung das quasi erzwingt, in Anführungszeichen. Also, ne? Klar, kommt natürlich, wenn die Spieler da gar keinen Bock drauf haben, klappt es auch nicht. Aber,
nee, aber dann landen sie auch nicht bei diesem Spiel. Also.
Genau, aber das Spiel intrinsisch bringt es halt einfach mit. Also durch das Regelwerk und die Dings und deswegen in diesem Gesamtkunstwerk an sich für diesen One-Shot oder für so episodenhafte Abenteuer definitiv hervorragend geeignet.
Vielleicht könnte man es auch so formulieren, das Spiel kennt seine Zielgruppe ziemlich gut.
Das also, definitiv, ja.
Ja. Also ich würde dem Ganzen auch eine 9 von 10 geben. Allein wegen der Aufmachung. Also das sind von den Materialien her, finde ich, ja, schon ziemlich gut gemacht. Die Hommagen sind halt auch gut, wie zum Beispiel, keine Ahnung, dieser Welterklärung ist die Mondlandung nachgestellt. Und das Raumschiff sieht halt fast genauso aus wie das aus der Tim und Struppi. Ich glaube, wie heißt das? Reise zum Mond oder so irgendwas. Irgendwas sieht sehr, sehr ähnlich aus zu der Rakete da.
Ich glaube, die Karos fehlen, oder?
Aber ja, gut, es ist die Non-Copyright-Infringing-Variante von der Rakete wahrscheinlich. Genau. genau, aber das funktioniert ganz gut. Aber da würde ich auch zustimmen zu dem, was ihr jetzt schon so ein bisschen hattet. Ich finde, es funktioniert sehr gut mit diesem episodischen Charakter, eben weil es halt dieses Investigative als Hauptding hat, aber halt so ein bisschen auch als einziges Ding, sage ich jetzt mal. Weil es ist halt nicht so, also ich glaube, es halt ist von dem Basis-Setup nicht so vielseitig, sage ich jetzt mal. Potenziell. Mhm. Was aber jetzt auch nicht schlecht ist, aber es ist halt auch cool so in dieser Episode, weil ich glaube zum Beispiel, das, was du meintest, mit so einer Aufmachung von so einem Investigativ-Abenteuer, das ist halt für ein Abenteuer jetzt schon, wie du auch gemeint hast, schon schwierig. Ich wüsste jetzt nicht, wie man zum Beispiel sowas wie diese Storm King's Thunder Kampagne, Kampagnenbuch für D&D nur mit investigativen Abenteuern machen würde. Weil wie lange haben wir daran gespielt? Jahre, und wir sind noch nicht mal komplett durch quasi. Durch das ganze Abenteuer gegangen. Und ich glaube, das ist halt einfach schwierig in der Menge. Deswegen funktioniert das, glaube ich, wirklich gut so in diesem Drei-Fragezeichen-Band oder Tim und Struppi-Comic-mäßigen Ding. So, du hast so ein Ding, wie jetzt der minoische Fall oder, keine Ahnung, bei Drei-Fragezeichen ist auch immer die Drei-Fragezeichen und der schrullige Millionär und der schreiende Wecker und was weiß ich was. da gibt's immer so Einzelepisoden, und da kannst du halt, finde ich, das Investigative wahrscheinlich auch gut machen, weil dann sagst du halt, okay, du bist in der Welt unterwegs. Und dann bist du halt im einen jetzt mal da, du hast vielleicht so irgendwie deine Homebase, was da und da ist, und dann gibt's da halt irgendwie vielleicht immer eine, so für den Start irgendwie eine Verwirrung, die da passiert oder so. Wie es ja bei den Tim und Struppi-Sachen auch meistens ist, und dann, da funktioniert's gut, und da finde ich, kann's auch gut funktionieren, weil so für so ein durchgehendes Ding, also in D&D gibt's ja die klassische Shopping-Episode oder so, die eingestreut wird. Ich weiß jetzt nicht, ob sich das in Troubleshooters irgendwie so natürlich anfühlen würde, sowas dazwischen reinzuschieben. Klar kann man da auch ein bisschen was in der Welt machen, aber das würde man dann halt wahrscheinlich eher so selber improvisieren, sage ich jetzt mal.
Genau, das möchte Troubleshooters ja gar nicht.
Ja.
Weil da zum Beispiel Equipment kaufen und so, ist so eine Kombination aus, du kriegst es einfach, und aus der Kreditwürdigkeitsprüfung, die wir zum Beispiel auch aus Call of Cthulhu kennen. Ja, also das heißt, je nachdem, was genau du haben möchtest, musst du entweder so eine Probe auf Kreditwürdigkeit ablegen oder du investierst Storypunkte und dann bekommst du einfach das, was du haben willst.
Ja.
Und die Storypunkte, die du investierst, die sind jetzt nicht viele, ja, also wenn du so ein Ultraleichtflugzeug haben willst, dann kriegst du das, glaube ich, auch für 2 Storypoints. Und das, die hat jeder. Ja, also das ist nicht so, dass da irgendwelche Hürden gesetzt werden. Ja, das sondern
halt alle stinkend reich.
Ja,
da muss man halt einmal liebestoll sein, dann hat man die 2 Storypoints.
Genau, das wird kein Unterschied gemacht, ob du jetzt realistischerweise genug Geld dafür haben könntest, dir irgend sowas zu kaufen oder nicht. Das, im Zweifelsfall kennst du jemanden, der jemanden kennt, und dann ist das schon okay. Also,
ja, aber das ist ja, also finde ich, wieder so eine klasse Hommage an dieses Genre. Da ist ja auch immer so, man kennt halt jemanden, der jemanden kennt, und irgendwie über ein paar Ecken kriegt man das schon organisiert.
Genau, und das ist ja das Gefühl, was da auch vermittelt werden soll, und deswegen ist es auch okay. Für ein Abenteuer, wo es dir mehr um so eine Progression geht, ist es nicht wirklich tauglich, ja, weil zum einen ist es hier so, du investierst diese Storypoints und dann ist das Equipment nach dem Abenteuer auch wieder weg. Das würdest du ja in D&D oder so, ist es ja ein absolutes No-Go typischerweise. Das können ja Spieler nicht leiden, wenn sie Zeugs weggenommen bekommen, was sie schon mal hatten.
Ja, weil es potenziell halt auch eine ganze Weile gedauert hat, bis du es beschafft hast und die richtigen Würfe gemacht hast, um irgendeinen davon zu überzeugen, dir es doch für nur 100 Gold zu verkaufen. Richtig.
Entweder du hast es als Belohnung irgendwo gefunden oder du hast es dir auf irgendeine andere Art und Weise verdient oder was auch immer, und du verknüpfst da ja deine Charakterprogression da damit, und deswegen mögen Spieler es ja auch überhaupt gar nicht, wenn sie Equipment weggenommen bekommen. Und das ist ja ein No-Go, und hier ist es halt einfach mit reingebacken. So, ja klar, dann kannst du das Schnellboot haben, dein Motorboot, was du in der Dings brauchst, kostet dich 2 Storypoints, und dann danach gibst du es halt wieder ab. Oder du hast es jetzt ab jetzt halt einfach, weil du irgendwie, keine Ahnung, permanent so und so viel, ich weiß gar nicht, wie man an Ausrüstung kommt, das habe ich mir nicht angeschaut.
Ja, aber es ist halt auch nicht so wichtig, potenziell.
Genau, es ist einfach nachrangig. Also wenn du es brauchst, dann hast du es und dann kriegst du das irgendwie, und wenn du es nicht brauchst, dann kriegst du es halt nicht.
Und ist ja wie bei Tim und Struppi, er wird schon ein Boot irgendwo finden auf dieser Insel, wo er gestrandet ist.
Richtig. Die Story braucht in dem Fall gerade ein Boot, und deswegen ist es halt auch da. Und das ist
oder irgendeinen netten Einheimischen, der halt dann sein Boot vermietet oder irgendwas.
Genau. Und das ist das, was das Spiel möchte, und das macht es auch gut. Und das, was man halt, bei einem Spiel mit anderer Charakterprogression haben möchte und mit immer mächtiger werdenden Charakteren und sowas, das kann Troubleshooters nicht, will es auch gar nicht und deswegen ist es auch okay so. Das ist sein eigenes Ding und das kann man gut mal machen für so abgeschlossene Geschichten.
Ja. Und deswegen würde ich auch sagen, ist das eine Stärke, deswegen 9/10, aber man muss halt klar sein, vielleicht jetzt nichts was für eine jahrelange Kampagne, die man am Stück durchspielt.
Genau. Aber insgesamt, also als Abwechslung, wirklich, wirklich eine schöne Sache. Ja.
Definitiv. Vor allen Dingen, weil es so schön zwischendurch geht. Das hat sich angefühlt, als könnte man da innerhalb von wenigen Minuten loslegen. Klar, die Vorbereitungszeit hast du trotzdem, aber es war nicht so wie bei, ich habe das Gefühl, andere Abenteuer zu machen, vorzubereiten, war wesentlich schwieriger. Das mag auch daran liegen, dass die prägenerierten Charaktere, die wir gesehen hatten und die du generiert hattest, wirklich toll waren. Also ich fand die fand ich auch großartig. Also da würde ich so eher sagen, wenn ich jetzt nur die Charaktere bewerten müsste, dann 9/10. Also das war großartig.
Vielleicht eine Sache noch, das musst du beantworten, weil du hast die Einsatzleitung übernommen. Weil, also wir haben ja jetzt auch nicht unendlich lange gespielt für dieses eine Abenteuer oder den einen Abenteuerteil, den wir da gemacht haben. Hast du irgendwas weggelassen oder verzögert, was drin war? Oder war das einfach so natürlich, wie das Abenteuer funktioniert hat? Weil zum Beispiel bei D&D oder bei anderen Sachen, die wir schon gespielt haben, gerade den längeren, da war es manchmal ja schon so, wenn wir irgendwo dann am Ende waren oder vielleicht so, keine Ahnung, doch zu schnell vorangekommen sind. Ich finde, manchmal merkt man dann schon so, okay, jetzt wird hier verlangsamen wir hier so ein bisschen künstlich oder wir überspringen halt was, weil es sonst zu lange dauern würde, bis wir irgendwie jetzt den eigentlichen nächsten Schritt noch gemacht hätten.
Also im Wesentlichen sind wir da so durchgegangen, würde ich sagen, wie sich's, wie das Abenteuer das auch vorsieht. Man hätte vielleicht ganz am Ende, wenn es darum geht, die Bösewichte zu überführen nachher, da hätte man vielleicht noch mehr Zeit dran verbringen können. Hm. Aber das war sehr schlüssig, wie ihr diese Situation lösen wolltet. Und deswegen habe ich das dann nicht mehr gemacht. Das hätte auch, ich meine, man hätte halt da an der Stelle noch einen Kampf vom Zaun brechen können.
Ja, gut, klar.
Genau, ja. Aber das habe ich jetzt nicht gesehen, dass das irgendwie da groß noch eine Bereicherung für das Abenteuer wäre. Außerdem hatten wir Hunger.
Ja, aber dann finde ich es halt auch echt gut gemacht, das Abenteuer, weil ich fand, es hatte so gefühlt halt auch die richtige Länge, mehr oder weniger.
Ja, finde ich auch.
Ja, weil es halt Essen gab.
Ja, auch ohne das Essen hätte es die richtige Länge gehabt, glaube ich. Weil ich meine, wir sind ja gebrannte Kinder, wie man so schön sagt, von One-Shots. Weil wir haben ja sogar mal was war das eine, was wir mal hatten, was der Dings gemeistert hat, dieses One-Page-Abenteuer. Was eigentlich nur so ein einabendiger Dungeon-Crawl gemacht haben. Und selbst da haben wir, glaube ich, 3 Sessions draus gemacht.
Also ich bin über ein paar Sachen bin ich recht schnell drüber gegangen. Aber wie gesagt, ich meine, es ist ein investigatives Abenteuer. Das heißt, es ist auch relativ klar, du kannst verschiedene Hinweise an unterschiedlichen Orten finden. Und das bedeutet dann auch, dass du einfach Passagen aus dem Abenteuer komplett überspringen wirst, weil die Hinweise halt gefunden wurden. Ja. Von daher würde ich jetzt sagen, ich habe da nirgends wirklich große Einschnitte gemacht. Ich bin im Wesentlichen schon so durchgegangen, wie es hier gedacht war.
Ja. Weil das ist das, was ich mir jetzt gerade noch überlegt habe, weil so gerade diese Episodigkeit, wie so ein 3-Fragezeichen-Buch, ein Tim und Struppi-Comic oder so, die hat halt potenziell vielleicht auch deswegen dann eine bessere Planbarkeit, weil so potenziell sind halt die Kämpfe zum Beispiel ja auch das, gerade wenn du mehr Leute hast oder so, sind ja oftmals auch die Sachen, die 10 Minuten bis zu 10 Stunden in Anführungszeichen dauern können in so einer D&D-Kampagne, je nachdem, wie es läuft, wie die Würfelwürfe sind, wie viele Leute sind's, wie viele Gegner sind's, wer würfelt gut, wer würfelt schlecht. Und das fand ich solche gefühlte so Längen oder so Sachen hattest du halt da gar nicht drin bei so dem Investigativen. Das fand ich ziemlich cool.
Wobei ich mir auch vorstellen kann, dass das halt dann genau die Schwierigkeit nachher für die Einsatzleitung ist, dann halt die Clues auch so reinzubringen, dass sich im Zweifelsfalle halt auch nicht diese Längen entwickeln. Wobei, also ich weiß nicht, wie es jetzt da war, aber Troubleshooters fühlt sich da auch sehr einsteigerfreundlich an, im Sinne von ja, du vergeigst halt auch mal Prüfungen, also irgendwie Tests, aber das ist jetzt nicht irgendwie, dass es dann so ganz schlimme Konsequenzen hätte. Ich weiß nicht, wie es...
Genau, da ein Hinweis dazu, wo Troubleshooter sich sehr viel Mühe gibt, ist ein Konzept, ist dieses Failing-Forward-Konzept. Also wenn du eine Probe vergeigst, dann heißt das nicht, dass du deine Informationen oder das, was du brauchst, nicht erhältst, sondern heißt, dass halt zusätzlich irgendwelche schlimmen Dinge passieren. Das bedeutet es, wenn du eine Probe vergeigst. Weil was ja je älter das Abenteuer wird, desto häufiger steht es irgendwo drin. Ja, du musst eine, weiß ich nicht, wenn es ein D&D-Abenteuer ist, diesen Hinweis erhältst du, wenn du halt irgendwie einen DC-15 Inside-Check machst.
Ja.
So. Und was ist jetzt, wenn ich halt eine 14 gewürfelt habe? Ja,
kriegst du
nicht. Ich habe eine 14 gewürfelt, ich krieg den Hinweis nicht. Ist ja dann die Konsequenz eigentlich. Ja,
ja oder du musst halt dann woanders herkriegen, was ja auch
genau. Und
grundsätzlich okay ist, aber dann musst du dir halt überlegen, wo es herkommt.
Richtig. Und wenn du jetzt je klassischer ein Abenteuer verfasst ist, desto häufiger hast du diese Situationen, wo du halt irgendeinen Bottleneck hast, wo du eine Information an genau einer Stelle von genau einer Person bekommen kannst. Oder wo du, weiß ich nicht, wenn du in irgendein Haus einbrichst oder wenn du über irgendeine Brücke drüber gehst oder sowas, dann musst du halt da einen Agility-Check DC so und so viel schaffen. Und wenn nicht, ja, dann bricht halt die Brücke zusammen. Und dann hast auf jeden Fall mal du große Schwierigkeiten und die anderen 5 Charaktere, die auf der anderen Seite von der Schlucht stehen, die sind dann halt da und kommen nicht rüber. Ja, also diese, was bedeutet das, wenn du einen Fehler, wenn ein Fehlschlag passiert, das ist in je älter das Abenteuer ist, glaube und finde ich, desto antagonistischer ist der Vorschlag, wie du dich als Spielleiter halt zu verhalten hast und desto sackgassiger ist auch der Charakter von solchen Proben. Und Troubleshooters gibt sich sehr, sehr viel Mühe und sagt dir dann da, also zum einen gibt es ganz viele Stellen, wo, wenn es um so investigative Sachen geht, wo es dir sagt, da gibt es eine Herausforderung, die du meistern musst. Herausforderungen sind Zusammensetzungen aus unterschiedlichen Proben. Und zwar meistens sind es irgendwie 4 Kompetenzen, die da abgeprüft werden. Und die Idee ist natürlich, dass du das an 4 verschiedene Spieler vergibst, was da gemacht werden soll. Ja? Und dann, was es ganz hervorragend macht, das macht es durchgehend durch alle Abenteuer, die es gibt, ist, es sagt dir, was passiert bei einem großartigen Ergebnis, bei einem guten Ergebnis, bei einem eingeschränkten, bei einem schlechten, bei einem katastrophalen Ergebnis. Und das, wie gut oder schlecht dieses Ergebnis ist, kommt natürlich darauf an, wie viele von den Proben du geschafft hast oder vergeigt hast. Und das Ding ist halt, dass in fast allen von diesen Fällen die Charaktere trotzdem irgendwie die Möglichkeit haben, ihre Informationen zu bekommen, aber es passieren halt zusätzlich irgendwelche Dinge, die die Story interessanter machen oder die das weitere Vorgehen vielleicht verkomplizieren. Und das ist halt gut gemacht, weil vor allem das dann dafür sorgt, dass du nicht in der Story plötzlich irgendwo feststeckst, sondern dass du halt trotzdem weiterkommst. Und da gibt sich das Spiel sehr, sehr viel Mühe darin. Und das ist auch vielleicht als Schlusswort, das ist halt was, ist eine der Sachen, die finde ich als Spielleiter Abenteuer, wo du irgendwelchen Mysterien auf den Grund gehen musst oder sowas, das ist das, was die halt schwer macht. Wie schaffst du es zum einen, alle Spieler irgendwie einigermaßen gleichmäßig in diese Ermittlung einzubinden? Wie schaffst du es, dass nicht einer, der halt zufällig alle Skills, die man bei einer Ermittlung braucht, hat, alles macht und alle anderen nichts tun, sondern wie bindest du sie alle mit ein und wie schaffst du es, dass die Story halt nicht feststeckt, wenn entweder der Spielercharakter nicht so schlau ist wie der Spieler oder der Spieler einfach blöd gewürfelt hat und sein Spielercharakter irgendwas nicht rausbekommt, was dem Spieler aber schon klar ist. Ja, also solche wie geht man mit solchen Sachen um? Und das macht Troubleshooters in seinen Abenteuern eigentlich ziemlich gut, dich da trotzdem irgendwie abzuholen und das nach vorne zu bringen. Und das sind Fähigkeiten, die man als Spielleiter, die echt gut sind, wenn man sie als Spielleiter lernt und die einen auch in anderen Rollenspielen gute Dienste leisten werden. So.
Ja.
Okay. Schönes Dann Spiel. Haben wir uns erschöpfend über die Troubleshooters unterhalten. Wenn euch das interessiert, schaut euch die Materialien an, die sind wirklich gut. Und wenn ihr gerne Rollenspiele spielt und sowas in der Richtung mal ausprobieren wollt, die freien Abenteuer sind ein echt guter Einstieg. Guckt euch die mal an. Man muss das Spiel nicht kaufen, um das mal auszuprobieren. Den Minoischen Fall, den wir gespielt haben, kann man komplett kostenlos spielen. Die vorgefertigten Charaktere sind hervorragend. Mit denen kann man gut arbeiten. Die Spielregeln, die man braucht, sind alle mit drin. Also spricht eigentlich nichts dagegen, da mal reinzuschauen. Und die zusätzlichen freien Materialien, wie zum Beispiel die W100 Köstlichkeiten aus aller Welt, die kann man dann auch gleich mit benutzen. Die runden
das Ganze nur ab.
Ja, genau. Wenn man da zum Beispiel was essen möchte und jetzt würde man, lass mich mal gucken mit den Würfeln, die ich zum Geburtstag bekommen habe, wenn man da jetzt vielleicht eine 25 würfeln würde, dann könnte man in einem italienischen Restaurant eine Minestrone essen. Gemüsesuppe mit Einlagen.
Das hört sich doch gut an.
Ja. Passt. Wer würde das nicht machen wollen in einem Rollenspiel? So. Gut. Also. Dann, liebe Hörer, hören wir uns bald wieder. Und bis dahin wünschen wir euch viel Spaß beim Rollenspiel. Wir waren der
Martin.
Der Johannes.
Der Marc.
Und ich, der Ferdi. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Diese Folge des Hobbyisten-Podcasts ist geschützt unter einer Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International Lizenz. Wenn ihr Kontakt mit den Hobbyisten aufnehmen möchtet, besucht uns auf unserer Homepage unter www.diehobbyisten.net oder schreibt uns eine E-Mail an info@diehobbyisten.net.